Der Predigttext steht bei Johannes im 12. Kapitel. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Liebe Gemeinde, haben Sie schon einmal von dem sogenannten Michael-Jackson-Effekt gehört? Vielleicht war jemand von Ihnen sogar auf einem seiner Konzerte dabei oder kennt Filmmitschnitte. Der Michael-Jackson-Effekt. Ich kenne ihn nur aus Erzählungen. Er ereignete sich zu Beginn jedes Konzertes des großen Popstars. Die Bühne ist leer und dunkel. Die Menge der Konzertbesucher wartet, dass es endlich losgeht, dass sie ihn live sehen und hören und ihm ganz nah sind. Und dann geht ein Spotlight an und er ist da. Oft wird er mit einem Fahrstuhl nach oben gefahren, sodass er aus der Tiefe, aus dem Nichts heraus auf der Bühne erscheint. Er steht da, von Scheinwerfern angestrahlt und tut nichts. Die Menschen flippen aus, Jubel, Schreie, nahezu hysterisches Kreischen, manche fallen sogar in Ohnmacht. Minutenlang geht das so. Michael Jackson steht einfach nur da, bewegungslos, und die Menge steigert sich immer weiter hinein. Es muss ein Zustand der Ekstase sein, ein Zustand, bei dem man außer sich ist, wie von Sinnen. Irgendwann, nach ungefähr 5 Minuten, zieht Michael Jackson seine Sonnenbrille aus der Tasche, setzt sie auf und die Show beginnt. Ein Anfangsritual. Stehe ich bei einem solchen Konzert, reagiere ich eher zurückhaltend. Ich applaudiere höflich, manchmal auch begeistert, wenn mir etwas gut gefallen hat, aber ich bin keine, die aufspringt und jubelt. Bei Konzerten oder großen Veranstaltungen bin ich mehr der Typ stiller Genießer, manchmal auch interessierter Beobachter. Aber so unkontrolliert, ekstatisch zu jubeln, gar in Ohnmacht zu fallen, das ist nicht so meins. Der Predigttext beschreibt eine Jubelszene. Jesus zieht in Jerusalem ein. Eine Menschenmenge läuft zusammen, kommt ihm entgegen, umringt ihn und ruft: Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Sie schwenken Palmzweige und bedecken den Weg mit ihnen. Manche reißen sich die Kleider vom Leib und breiten sie aus wie einen roten Teppich, über den er schreiten soll. Haltloser Jubel, Jesus wird als König empfangen, er wird als Befreier und Retter gefeiert. Und Jesus selbst? Er tut gar nichts, oder jedenfalls nicht viel. Nach Darstellung des Johannes findet er wie zufällig einen Esel, auf dem er reitet. Eine Geste der Bescheidenheit, auch wenn er mit Palmzweigen beworfen und wie ein König bejubelt wird, verzichtet er auf alle Pracht oder auf Zeichen der Macht. Seine Jünger, die mit ihm einziehen, verstehen sein Verhalten gar nicht. Sie sind verwirrt davon, was da eigentlich passiert. Aber im Grunde ist es auch egal. Jesus von Nazareth wird gefeiert. Die Leute flippen aus und er sagt nichts und er ist einfach nur da. Das ist der Michael-Jackson-Effekt. Mir wurde dazu erklärt, dieser Moment, bevor es losgeht, der ist magisch. Gerade weil auf der Bühne nichts passiert, brechen die Vorfreude seiner Fans, ihre Erwartungen, ihre Glücksgefühle hervor. Da gibt es so viele Sehnsüchte, so viele Fantasien und Erwartungen davon, wie faszinierend dieser Mensch ist, wie grandios das Konzert werden wird, wie unglaublich es ist, ihn jetzt live zu sehen, dieselbe Luft zu atmen wie er. Der Großteil dieser Magie spielt sich also in den Köpfen und im Inneren der Fans ab. Und ich frage mich, was erwarteten die Menschen von Jesus, als er nach Jerusalem kam? Welche Fantasien und Sehnsüchte stecken in ihrem Jubel und in ihren Rufen? Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids. Die Leute erwarten viel, denn am vorangegangenen Tag hat Jesus einen Mann, Lazarus hieß er, von den Toten auferweckt. Er war 3 Tage tot, aber Jesus konnte ihn ins Leben zurückholen. Diejenigen, die dabei waren, begleiten Jesus nach Jerusalem und erzählen von diesem Wunder. Und das Volk ist überzeugt, dieser ist der Sohn Davids, den uns die Heilige Schrift verkündet. Er kann Tote auferwecken, er bringt uns neues Leben. Er wird uns von den römischen Besatzern befreien. Mit ihm wird alles anders werden bei uns. Wir werden frei sein. Hosianna, hilf uns heraus. Was erwarten Sie von Jesus? Wie genau soll er das anstellen? Wie soll er alles gut machen? Was denken Sie, was passieren wird? 5 Tage später stirbt Jesus am Kreuz. Niemand hilft ihm. Im Gegenteil. Kreuzige ihn, ruft das Volk. Der Jubel schlägt um in Beschimpfungen und Spott und in entsetztes Schweigen. Liebe Gemeinde, das erleben wir in unserem Leben auch. In einem Moment sind wir voller Freude und machen Pläne, aber dann passiert etwas und wir erstarren. Plötzlich sind die Streitereien bei der Arbeit ganz klein. Die Pubertät der Kinder ist ein Grund zum Dank und nicht zum Schimpfen, stattdessen Schweigen und die Frage, warum? Mir ging es in dieser Woche so. Eigentlich dachte ich, mein Alltag wäre stressig. Und dann kam die Nachricht, ein Flugzeug ist abgestürzt. 150 Menschen sind tot, darunter Schülerinnen und Schüler. Und alles, was vorher in meinem Kopf laut war, wurde ganz still. Ich erinnere mich an einen anderen Moment, in dem ich Stille erlebte. Vor einigen Jahren war ich zu Ostern in einem Benediktinerkloster in der Nähe von Osnabrück. Ich fühlte mich damals sehr gestresst und wollte über Ostern zur Ruhe kommen, mit Gott ins Gespräch kommen und Kraft schöpfen. Und gerade das Osterfest, die Auferstehung Jesu und die Osterfreude waren der richtige Zeitpunkt und erschienen mir zu garantieren, hier wirst du neue Energie schöpfen und fröhlich und gestärkt zurückkommen. Es tat gut, sich mit anderen Menschen über biblische Texte auszutauschen, gemeinsam zu beten und Zeit zu haben, um das eigene Leben zu ordnen. Der Karfreitag war ein Tag voller Ruhe. Wir gingen die Stationen der Kreuzigung Jesu nach und jeder war in eigene Gedanken vertieft. Gedanken darüber, an welchen Stellen mein Leben brüchig ist, wo ich Trauer und Schmerz oder eigenes Versagen spüre. Das gemeinsame Schweigen und die Stille in diesem Kloster taten mir sehr gut. Stille war jetzt in dieser Woche kaum möglich. In den ersten Stunden nach dem Unglück konnte ich mich kaum losreißen von den Berichten im Fernsehen und im Internet. Und das ging die ganze Woche so weiter. Alle paar Stunden neue Meldungen, Brennpunkte, Sondersendungen, Talkshows. Doch auch im Kloster war es nicht so ruhig, wie ich erwartet hatte. Mitten in das Nachdenken über das Kreuz schrillte damals der Feueralarm. Ich war gerade abends eingeschlafen. Zuerst fühlte ich mich nur gestört von dem schrillen Piepen und dann begann ich, mir Sorgen zu machen. Als ich vor die Zimmertür trat, zog Rauch durch die Flure. Wir versammelten uns draußen auf dem großen Parkplatz und waren sehr beruhigt, als ein Löschzug nach dem anderen eintrafen. Und alle waren da, keiner war verletzt, das Feuer hatte sich nicht ausgebreitet. Es war nur in einem Zimmer ausgebrochen. Wir atmeten auf und gingen schließlich erleichtert wieder hinein. Und dann hörten wir, es ist jemand gestorben. Eine Frau hatte sich in diesem Zimmer eingeschlossen und selbst angezündet. So kam uns der Tod an diesem Karfreitag persönlich nah. Wir hatten die Frau nicht kennengelernt und doch waren wir erschüttert von ihrer Verzweiflung, von dieser Tat Wand an Wand und davon, wie leicht das Feuer auch andere, auch uns hätte verletzen können. Wie konnten wir am nächsten Tag Osternacht feiern und am Ostersonntag auf Osterfreude hoffen? Ich merkte, dass ich auch Angst hatte. Wird die Ostererzählung von der Auferstehung Jesu mich heute trösten in meinem Schrecken? In den vergangenen Tagen spüre ich oft entsetztes Schweigen. Ich merke, wie ich mich nicht losreißen kann von den stundenlangen Fernsehberichten. Mitten im Alltag kann es uns oder jemanden aus unserer Familie treffen. Der Tod und vor allem die Sinnlosigkeit rücken ganz nah, auch an mich heran. Und im Cockpit des Flugzeugs Schweigen und ruhiges Atmen, keine Gründe, keine Antworten. So bricht der Tod manchmal unerwartet und gewaltsam in unser Leben ein. Kurz zuvor noch Jubel und auf einmal Schweigen und Entsetzen. Betroffenheit. Und ich denke wieder an den Karfreitag im Kloster damals. Der Vorfall machte uns da auch sehr betroffen. Und am folgenden Ostertag feierten wir trotzdem die Auferstehung Jesu und die Osterbotschaft. Sie sprach in unsere Gegenwart hinein. Jesus hat den Tod besiegt und auch wir werden leben. Dieser Glaube und dieses Versprechen bekamen an diesem Osterfest für mich eine besondere aktuelle Bedeutung. Die Erstarrung und die Fassungslosigkeit lösten sich. Statt Schweigen Worte der Hoffnung und sogar auch wieder Lachen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, denn Jesus hat ihn überwunden. Mit ihm werden wir alle auferstehen zum ewigen Leben. Dieser Glaube trägt mich und ich erlebe es auch bei anderen, als wir da standen, nachts im Schlafanzug und das Piepen des Feueralarms noch im Ohr hatten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir am nächsten Tag Ostern feiern können. Da habe ich Dankbarkeit gelernt für überlieferte Worte. Immer können wir uns an Gott wenden. Wenn uns selbst dafür die Worte fehlen, dann mit Worten der Bibel oder mit einem Kirchenlied. Als ich vergangenen Montag Psalm 69 las, der für heute vorgesehen ist, da dachte ich noch, solche Verzweiflung und Angst, wie passt dieser Psalm mit dem Jubel in Jerusalem zusammen? Seit Dienstag habe ich diese Psalmworte immer wieder gebetet, und sie sind mir ein Trost. Und vielleicht, und ich hoffe, dass sie auch Ihnen ein Trost sein können, zu Beginn haben wir sie gemeinsam gebetet. Auf Ihren Gottesdienstprogrammen können Sie sie nachlesen und auch mit nach Hause nehmen. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends, nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen.